Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute senden wir im Schein des aufblitzenden Blaulichts. Die Polizei ist da. Und um es genau zu nehmen, sie ist ja seit einiger Zeit im Netz auf verschiedenen Social-Media-Kanälen sehr aktiv. Und wir schauen heute, mit welcher Agenda Polizisten im Netz informieren und was das für uns Journalisten bedeutet.
Recht und Ordnung waren dabei Theresa Sickert und Tim Wiese. Außerdem hören wir, wie es eigentlich um das Leistungsschutzrecht steht. Gefühlt seit Ewigkeiten wird ja darüber diskutiert, ob Suchmaschinenbetreiber für kurze Anrisse aus Artikeln an Verlage Geld bezahlen müssen. Lange hat man von diesem Gesetzesvorhaben nichts mehr gehört. Jetzt ist es wieder da.
Und wir können Sie jetzt schon vor schleimigen Moderationen warnen. Nicht nur im Dienste der Sache. Es gibt nämlich einen glibberigen Trend, der im Netz immer weitere klebrige Kreise zieht. Wir werden heute ausführlich über das Phänomen berichten.
Wir starten aber mit unserer Netzmusik. Der erste Song kommt von Verzio. Das ist das Projekt des 18-jährigen Kaliforniers Miles Stevens. Der spielt eigentlich als Gitarrist in der Indie-Rock-Band 12 Decembers mit. Unter dem Namen Verzio lebt er seine Elektropop-Seite aus. Zum Beispiel in diesem Song hier. Und der heißt Back When.
Dancing alone, along with regrets inside our hearts. And as I wake, I feel it pressing. When did this start? Promise me, promise me, I'll always be something that makes you look back and smile. Promise me, promise me, you'll never be faking in the wild. I could live these moments, turn them all the same. Walking those stones in the summer, appreciate it again. If I could see your faces the way they were then, I never hated what I used to be.
Breitband Topic.
Die Süddeutsche Zeitung hat vor kurzem mal durchgezählt und festgestellt, die Polizei unterhält mittlerweile mehr als 200 Accounts bei Facebook und Twitter. Der gute alte Polizeibericht an Journalisten hat gefühlt ausgedient. Heute informieren die Ordnungshüter ausführlich selbst im Netz über ihre Aktivitäten.
Doch mit welcher Agenda? Und stimmt alles so, wie es dort veröffentlicht wird? Auf der anderen Seite, sind Zweifel daran überhaupt angebracht? Schließlich ist die Polizei als Repräsentantin des Staates ja zur Wahrheit verpflichtet.
Allerdings wurde unser Vertrauen in jüngster Zeit, wenn nicht gleich erschüttert, dann zumindest immer wieder auf die Probe gestellt. Zum Beispiel bei den Netzaktivitäten der Polizei rund um die G20-Auseinandersetzungen in Hamburg.
Peggy Fiebig hat sich verschiedene Social-Media-Kanäle der Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter angesehen und gibt uns jetzt einen Überblick.
Beim Amoklauf in München erhielt die Polizei viel Lob für ihre Kommunikationsstrategie, die zum großen Teil auch über Twitter und Facebook geführt wurde. In Berlin und auch in Hamburg läuft in unregelmäßigen Abständen ein Polizei-Twitter-Marathon. 24 Stunden lang wird jeder Einsatz gepostet. Vom Betrunkenen, der aus dem Verkehr gezogen, bis zur Katze, die vom Baum gerettet wird. Kurz, knackig und gerne auch lustig. Die Polizei, dein Freund und Helfer, ist die wenig unterschwellige Botschaft. Dass das nicht unbedingt dem wirklichen Polizeialltag entspricht, meint Peter Ulrich vom Zentrum Technik und Gesellschaft der Technischen Universität Berlin.
Da entstehen Bilder, die teilweise wenig mit der realen Arbeit der Polizei zu tun haben. Man arbeitet da bewusst an einem geschönten Bild der eigenen Organisation, was mit den eher unschönen Aufgabenbereichen wenig zu tun hat.
Denn in vielen Situationen sei die Polizei Konfliktpartei, so Ulrich. Der Soziologe beschäftigt sich seit langem mit den Strategien der Polizei in den sozialen Medien und meint, dass gerade bei gesellschaftlich aufgeladenen Konfliktsituationen die Polizei alles andere als neutral sei. Das werde besonders dann problematisch, wenn sie versuche, ihr Handeln über Twitter, Facebook und Co. zu legitimieren und so ihre Entscheidung plausibel darzustellen. Wir haben die Bilder noch vor Augen. Brennende Autos, geplünderte Geschäfte. Hamburg im Ausnahmezustand. Während des G20-Gipfels im Juli dieses Jahres kam es in der Hansestadt zu massiven Ausschreitungen. Was genau geschah, wird wohl nie ganz aufgeklärt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, gerade in dieser Woche fand eine bundesweite Razzia statt. Ein Sonderausschuss der Hamburger Bürgerschaft soll die Verantwortlichkeiten untersuchen. Auch in Hamburg hat die Polizei die Geschehnisse in den sozialen Medien begleitet. Und gerade in Situationen wie diesen sieht Peter Ulrich Gefahren für eine neutrale Kommunikation, wie es eigentlich Aufgabe der Polizei sein sollte.
Sie trifft auf bestimmte Gruppen, mit denen teilweise auch schon über die Jahre ein mehr oder weniger etabliertes Feindschafts- oder Distanzverhältnis besteht. Das zeigt sich dann auch in so polizeilichen Termini wie unser Gegenüber, die üblichen Verdächtigen, unser Klientel und so weiter. Wenn man jetzt mit denen in aufgeladenen Situationen zusammentrifft, wo es heiß hergeht, wo es zu teilweise massiven Auseinandersetzungen kommt, ist die Polizei erst recht kein neutraler Beobachter, für den sie sich selber hält.
In einer solchen aufgeheizten Situation kann es dann eben, wie in Hamburg teilweise geschehen, dazu kommen, dass vorschnell Informationen herausgegeben werden, die sich als falsch erweisen, tendenziös sind oder die bestimmte Entwicklungen mehr nahelegen, als dass sie konkret belegen.
Damit wird die Polizei zu einem explizit politischen Akteur. Und das aber aus einer Situation der emotionalen und organisationalen Erregung, könnte man sagen.
Dass gerade auch im Zusammenhang mit den G20-Unruhen nicht jede polizeiliche Äußerung den tatsächlichen Fakten entsprach, gibt auch der Sprecher der Hamburger Polizei, Timo Zill, zu.
Wenn ich zu 100% immer abgesicherte Fakten veröffentlichen möchte, dann dürfte ich in so einer Situation gar kein Statement abgeben, weil ich tatsächlich auch immer wieder darauf angewiesen bin, dass ich Informationen bekomme, mündlich überliefert, häufig dann auch über mehrere Schaltstellen. Und da können sich Fehler einschleichen.
In Berlin ist so ein Fehler beispielsweise im Zusammenhang mit der Räumung eines Nachbarschaftsladens in Neukölln passiert. An einem Türknauf bemerken die Polizisten einen verdächtigen Draht und setzen unter dem Hashtag Friedel54 umgehend einen Tweet ab. Lebensgefahr für unsere Kollegen, Handknauf unter Strom gesetzt. Zum Glück haben wir das vorher geprüft. Nur, der Draht war eben nur ein simpler Draht, kein Stromkabel. Umstritten war auch die gewaltsame Auflösung der Welcome to Hell-Demonstration beim G20-Gipfel. Sie sei mit Latten und Flaschen angegriffen worden, twitterte die Polizei. Journalisten vor Ort berichteten allerdings, dass vor dem Einschreiten der Polizei die Versammlung weitgehend friedlich gewesen sei. Dabei kann in der Herausgabe falscher oder lückenhafter Informationen auch eine Strategie liegen, meint Raphael Beer von der Hamburger Akademie der Polizei. Beispielsweise, um das eigene Handeln in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Damit schneide man sich aber ins eigene Fleisch, so der Polizeirechtler.
Diese Kommunikationspolitik der Polizei schadet ihrem Ruf mehr als die ein oder andere Fehlentscheidung, die auch möglicherweise zu einem Gewalteinsatz geführt hat. Wenn man dann anschließend das Rückgrat hätte und würde sagen, das ist uns leider aus den Gründen nicht gelungen, hier unser Konzept zu fahren, kann man, glaube ich, noch was reparieren. Aber indem sich die Polizei hinstellt und sagt, erstens, wir haben die Lage voll im Griff und wenn nicht, sind die anderen dran schuld. Mit dieser Haltung verspielt die Polizei, glaube ich, mehr Vertrauen, als sie gewinnt.
Das Hauptproblem liegt, glaube ich, darin, dass Polizei ein ziemlich machtvoller gesellschaftlicher Akteur ist, der durch andere Instanzen kontrolliert werden sollte. Dazu gehören unter anderem die Medien.
Aber wie sollte diese Kontrolle aussehen und wie kann sie funktionieren? Darüber haben wir mit dem Journalistikprofessor Michael Haller gesprochen. Welchen Umgang er mit den Statusmeldungen der Polizei im Netz empfiehlt, hören Sie hier gleich bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur.
Vorher entspannen wir uns ein wenig bei Musik aus Neuseeland von den Sea Cats. Ihr Song My Shoes ist ein Plädoyer gegen zu viel Arbeit und für mehr Liebe. Ach, ja, da kann ja jetzt jeder in den nächsten 3 Minuten gepflegt überlegen, wie sich die gesungenen Empfehlungen am besten im Alltag umsetzen lassen.
First adventure, we were on our own. We felt very happy. But I started to get busy. I didn't mean to spend so much time chasing.
Yeah.
Seacats mit My Shoes bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Die Polizei gilt als privilegierte Quelle. Das ist ein Begriff aus dem Presserecht und bedeutet, Journalisten müssen Informationen von der Polizei nicht überprüfen und könnten sie ohne zusätzliche Recherche veröffentlichen. Sollte die Information dann falsch sein, werden Journalisten dafür nicht verantwortlich gemacht.
Jetzt haben wir aber gerade bei unserem Blick auf die Online-Aktivitäten der Polizei festgestellt, dass nicht jede Statusmeldung der Ordnungshüterinnen und Ordnungshüter auch korrekt ist. Wie sollten Journalistinnen und Journalisten also mit den Meldungen der Polizei bei Twitter und Facebook umgehen? Kann man sie tatsächlich noch als privilegierte Quelle nutzen? Das habe ich Michael Haller gefragt. Er ist emeritierter Professor an der Universität Leipzig und heute wissenschaftlicher Direktor des Instituts für praktische Journalismusforschung, ebenfalls in Leipzig.
Also wenn wir die Journalisten versuchen, kompetent auszubilden, also gerade was Recherche betrifft, dann bringen wir ihnen eine Unterscheidung bei oder legen Ihnen eine Unterscheidung nahe. Wir sagen, unterscheiden Sie, in welcher Rolle gerade die Polizei unterwegs ist. Die erste Rolle, das ist die auch im Volksmund übliche, das ist die Rolle, die Polizei als Experte, die Aufklärung von Einbrüchen, die Regelung des Verkehrs, die Kriminalpolizei. Also da ist die Polizei im weitesten Sinne der Hüter der rechtlichen und der öffentlichen Ordnung. Und so soll sie auch von Journalisten behandelt werden, nämlich als Fachleute mit ihren Fachdisziplinen, also eben der Kriminalpolizei, der Verkehrspolizei und so weiter. Und hier würde ich im Sinne der privilegierten Quelle nochmals gestützt dadurch, dass im Beamten- und Behördenrecht auch eine Wahrheitsverpflichtung steht, sagen, was da die Polizisten sagen, das kannst du mal so übernehmen. Aber das ist nur eine Rolle. Die andere Rolle ist, wenn die Polizei selber Akteur wird, wenn sie also involviert ist in das Geschehen, wenn sie dadurch Partei wird, dann agiert sie wie jeder Parteivertreter einseitig und daran interessiert, dass unliebsame Informationen nicht zum Vorschein kommen. Denken Sie gerade an die Geschehnisse in Hamburg im Zusammenhang mit G20. Da ist die Polizei genauso ein Akteur wie die Gegenseite, der schwarze Block und die anderen Protestierer. Und da hat in der Tat der recherchierende Journalist sich mit Aussagen der Polizei sehr sozusagen mit spitzen Fingern damit umzugehen und sehr darauf zu achten, dass er weitere Quellen findet, an denen er die Aussagen der Polizei überprüfen kann.
Das heißt, ich sollte der Polizei mit einer gesunden Skepsis begegnen.
Ja. Wie ich das jeder Quelle gegenüber sollte. Das unterscheidet nicht, ob Polizei oder ein Akteur in einem ganz anderen Feld, Wirtschaft, Politik, Kultur.
Aber kann man nicht davon ausgehen, dass letztlich die Polizei auch bei der normalen Berichterstattung immer auch vielleicht politischer Akteur mit eigener Agenda ist oder als solcher eingestuft werden muss, weil die Polizei natürlich auch ein Interesse hat, dass ihre Arbeit im guten Licht dasteht?
Man kann natürlich mit einem Anfangsskepsis kann man natürlich an jede Quelle herangehen und das ist auch immer gut, dies zu tun. Also, dass der Kopf des Journalisten immer aus einer skeptischen Sicht heraus mit jeder Information umgeht, egal woher sie kommt. Aber Sie haben zu Recht noch etwas angedeutet und das ist sozusagen noch ein drittes Feld, das wir noch nicht angesprochen haben. Dieses dritte Feld ist, tatsächlich kommt es vor, dass die Polizei politisch instrumentalisiert wird, dass sie benutzt wird oder dass sie an ihrer Arbeit auch behindert wird aus politischen Interessen. Ich erinnere an die viele Jahre andauernde Berichterstattung über die sogenannten Dönermorde, die sich dann nach vielen Jahren herausgestellt haben, dass es eben Morde dieser rechtsradikalen NSU-Gruppe und möglicherweise noch weiterer Menschen waren und dass da der Verfassungsschutz involviert war und offensichtlich deswegen eine rückhaltlose Aufklärung behindert wird und vermutlich eben auch die Polizeiarbeit über lange Zeit in die falsche Richtung lief.
Letztlich übernimmt ja die Polizei mittlerweile auch selber die Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren. Wir beobachten das zum Beispiel in den sozialen Medien. Da wird auch viel Imagepflege betrieben. Die Journalisten sind da als Informationsvermittler eigentlich außen vor. Was für Konsequenzen hat das, wenn die Polizei ohne journalistische Kontrolle ihr Selbstbild bestimmen kann?
Ich glaube, wenn seriöser Recherchierjournalismus mit glaubwürdigen Arbeiten in glaubwürdigen Medien unterwegs ist, wird er auch eine vorschnelle Polizeiaktion, die einen Kampagnencharakter gewinnen kann, kritisch beleuchten und auch von seinem Publikum auch entsprechend verstanden werden. Das heißt also, das Publikum wird sich dann auch eher mit der journalistischen Darstellung identifizieren als mit der Kampagne der Polizei. Wichtig ist einfach, dass man sich nicht in diese Just-in-Time-Schleuder der fortgesetzten Beschleunigung mit reinzieht. Lässt, sondern cool und nüchtern überprüft, was da abgegangen ist. Und damit kann der Journalismus im Zweifelsfalle auch die Polizei sozusagen wieder eingemeinden und wieder auf das zurückführen, für was sie da ist.
Auf der anderen Seite sehen wir ja aber auch die Fälle, wo die Polizei auf einmal dann Zuarbeit von Journalisten erwartet. Sie haben die Auseinandersetzung beim G20-Gipfel in Hamburg angesprochen. Da wurden dann Journalisten um Drehmaterial gebeten. Wie ist damit umzugehen?
Ja, das halte ich für eine Grenzüberschreitung und ein Eindringen in fremdes Gebiet. Und da sollten die Journalisten wirklich hart bleiben und sagen, das ist unser Job, zu recherchieren, zu dokumentieren, Dinge aufzuarbeiten und hier die Öffentlichkeit ins Bild zu setzen. Und ihr Polizei, ihr macht euren Job. Aber es kann nicht sein, dass wir hier so eine Art Form von Amtshilfe etwa erbringen für die Polizei. Das wäre gegen, sagen wir mal, den journalistischen Berufsethos.
Wobei hart sein kann schwierig sein. Der Hamburger Polizeipräsident Ralf Mayer, der schließt ja zum Beispiel auch Beschlagnahmung von Drehmaterial nicht aus. Finden Sie das gerechtfertigt?
Wenn er das täte und es käme zu einer rechtlichen Auseinandersetzung, wie dann die höheren gerichtlichen Instanzen hier entscheiden. Also noch gibt es nach den Landespresse- und Mediengesetzen gibt es noch immer ein Zeugnisverweigerungsrecht und es gibt einen Schutz auf beschafftes Material. Also das wäre, wenn ich es mal salopp sagen darf, ein heißer Lauf. Und da wären wir, also Medienforscher und Journalismusausbilder, durchaus daran interessiert, zu erfahren, wie das die höheren Gerichtsinstanzen beurteilen.
Michael Haller war das. Mit dem wissenschaftlichen Direktor des Instituts für Journalistikforschung haben wir darüber gesprochen, welchen Umgang er Journalistinnen und Journalisten mit den Online-Aktivitäten der Polizei empfiehlt. Wir empfehlen auf jeden Fall für den Moment erstmal dieses Musikstück. 4O-Typ von Vielleicht Emma.
Nachts im Oktober mit Freunden auch mal nackt baden gehen, auch mal Bart. Denk immer noch zweideutig, wenn du sagst, es ist hart. Ich bin noch lange nicht erwachsen. Das wollte ich auch nie sein.
Vielleicht Emma ist eine Band aus Kaiserslautern. Die Mitglieder sind alle Anfang 20 und dieses Lebensgefühl, das spiegeln sie auch in ihren Songs wieder. Zum Beispiel in diesem Stück hier, 4 Uhr Typ. Und da geht es um das Gefühl zwischen Studenten-WG und Selbstbefragung.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Jenny Gensmer. Hallo.
Hallo.
Ja, dass die Kryptowährung Bitcoin ein Rekordhoch erreicht hat, das hören wir ja gerne immer mal wieder, auch schon das ganze Jahr über. Mittlerweile werden die Ausschläge aber immer massiver.
Und zum Vergleich, Anfang des Jahres lag der Bitcoin noch bei etwa 1000 Dollar. Letzte Woche hat er nun die 10.000 Dollar Marke erreicht. Und diese Woche ist er kurzzeitig sogar auf 16.000 Dollar gestiegen. Jenny, warum dieser Hype?
Also abgesehen davon, dass der Bitcoin immer mal wieder hypt, würde ich sagen, dass es diesmal schon einen Grund gibt, dass er so stark ausschlägt. Und der ist, dass etablierte US-Börsen in der kommenden Woche anfangen werden, mit Bitcoin-Finanzprodukten zu handeln. Und viele dem wahrscheinlich auch entgegenfiebern. Das zieht aber natürlich auch Spekulanten an. Und das könnte den Markt dann noch nervöser machen, finde ich, als er jetzt eigentlich schon ist.
Klar, weil die Währung natürlich vollkommen vom Vertrauen in sie abhängig ist und jederzeit dadurch schlagartig an Wert verlieren könnte, ne?
Es gibt aber auch noch eine ganz andere Kritik an der Bitcoin-Währung, die jetzt zunehmend diskutiert wird, der Stromverbrauch nämlich. Denn Bitcoins scheinen also eine ganz schöne Drecksschleuder zu sein. Stimmt das, Jenny?
Na, es gibt zumindest immer mehr Personen, die genau darauf hinweisen. Es ist ja so, dass dieses gesamte Bitcoin-Netzwerk so viel Rechenleistung braucht, dass mittlerweile eigene Rechnerfarmen notwendig sind, um neue Bitcoins zu schaffen. Wie viel Strom das ist, der da verbraucht wird, dass man so diese ganzen Schwankungen auch erklären kann und der notwendig ist, um diesen Bitcoin neu zu erschaffen, das ist ein bisschen unklar, weil diese Währung ja extrem schwankt. Und ein Artikel aber, der dazu erschienen ist und der auf Twitter 14.000 Mal und mehr geteilt wurde, der kommt von einem dänischen Meteorologen und der sagt, dass eine Überweisung mit Bitcoins mittlerweile so viel Energie verbraucht wie 9 US-Haushalte an einem Tag.
Oha. Ja, und dann ist auch diese Woche wieder ein Unternehmen auffällig geworden, das sensible Daten speichert, aber einfach mal nicht verschlüsselt hat.
Ja, da geht es um die App von dem Startup AI Type aus Tel Aviv, mit dem man seine Smartphone-Tastatur personalisieren kann. Und um das zu tun, liest die App alle Eingaben aus, die Nutzer in ihre Tastatur tippen, also auch Passwörter, Postanschriften und Kreditkartennummern. Und Sicherheitsforscher haben jetzt rausgefunden, dass all diese sensiblen Daten samt E-Mail und Telefonnummern unverschlüsselt auf einem Server herumlagen, also auch für Kriminelle zum Beispiel viel zu leicht zugänglich waren.
Also am besten jetzt alle Passwörter und sämtliche Konten ändern, die dann über das Gerät bedient wurden, oder?
Naja, zumindest ist das etwas, wozu das BSI rät. Und es sagt aber auch, man sollte sich mal überlegen, dass so eine App, die kostenlos ist und die sozusagen man mit seinen eigenen Daten bezahlt, ob man die überhaupt auch nutzen möchte.
Tja, und das war auch nicht der einzige Aufreger diese Woche. Es gab da ja noch einen anderen.
Ja, und den hat der designierte Direktor der Landeszentrale für Medien und Kommunikation in Rheinland-Pfalz geliefert. Vor seiner Wahl hat es nämlich Vorwürfe gegeben, dass er der einzige Kandidat gewesen sei und hinzu kommt, dass er eben vorher Staatssekretär war.
Ja, und zwar in NRW. Dort hat er durchgesetzt, dass man Volljurist sein muss und mehr als 18 Monate kein Amt in der Politik bekleidet haben darf, wenn man Direktor einer Landesmedienanstalt werden will. Eumann selbst erfüllt beides nicht, ist aber auch kein Problem. Er ist jetzt ja Direktor in Rheinland-Pfalz geworden. Ja, und Jenny, das war noch nie alles.
Nein, was das Fass nämlich am Ende zum Überlaufen gebracht hat, das war ein Interview, das er dem Deutschlandfunk gegeben hat und in dem ihn die Moderatorin dann gefragt hat, weshalb er nicht wenigstens freiwillig diese Karenzzeit, die also in Rheinland-Pfalz nicht notwendig ist, warum er die nicht selbst beachtet hat. Und seine Reaktion, die klang dann so.
Ich will Ihnen aber sagen, Frau Klein, ganz offen, ich finde, zu Stil gehört auch, dass Sie mir einfach mal gratulieren, dass ich diese Wahl gewonnen habe. Aber das ist offensichtlich auch Teil
einer
journalistischen Auffassung.
War es denn tatsächlich eine Wahl? Viele sagen, Sie seien der einzige Kandidat gewesen und es wird Ihnen vorgeworfen, dass Sie ausgeklüngelt worden sind. Was entgegnen Sie denn dem?
Also ich finde tatsächlich schon die Frage, ob es eine Wahl gewesen ist, vor dem Hintergrund, dass es eine Wahl gewesen ist, besonders merkwürdig, Frau Klein. Aber wie gesagt, wenn das sagen Ihr journalistischer Stil ist, dann nehme ich das gerne hin.
Ah ja.
Ja, also von dem habe ich mir auch gedacht, von dem Direktor eines Landes, einer Landesmedienanstalt hätte man ja erwarten können, dass er sich auf genau diese Frage vorbereitet, anstatt jetzt die kritische Haltung einer Moderatorin zu kritisieren. Und das fanden offenbar auch ziemlich viele Nutzer auf Twitter, die sich dann einen Spaß daraus gemacht haben, Eumann nachträglich zu gratulieren. Eventuell ist aber auch diese Gratulation von diesen Leuten bald umsonst. Es gibt nämlich schon Politiker und Medienrechtler, die sagen, dass mit der Wahl von Eumann die Vorgaben einer öffentlichen Ausschreibung nicht erfüllt wurden und die Landesmedienanstalt dann aufgefordert haben, erstmal keinen Anstellungsvertrag mit Eumann zu schließen.
Jenny, damit vielen Dank für die Medien und Meinungen. Die Themen finden Sie natürlich auch nochmal in unserem Blog zur Sendung breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und da gibt es auch wie immer unsere Netzmusik zu finden, zum Beispiel Talking to Will von BFEX.
BFEX mit Talking to Will bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Eine musikalische Liebeserklärung an die Retro-Serie Stranger Things. Die dritte Staffel, die ist zwar noch gar nicht gedreht, der Netzmusiker BFEX hat aber schon dafür auf eigene Faust einen Soundtrack geliefert. Und der schließt sich so nahtlos an den bisherigen an, dass die Serienproduzenten tatsächlich da problemlos zugreifen könnten. Und das dann auch noch kostenlos, denn wie alle Netzmusiken hier bei Breitband wurde sie unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht.
Breitbandbesprechung.
Ja, alles hat ein Ende, nur das Leistungsschutzrecht nicht. Für alle, die schon wieder vergessen haben, was dieser sperrige Begriff eigentlich bedeutet. Es geht darum, dass Presseverleger für kleine Textanreißer ihre Artikel in Suchmaschinen oder News-Aggregatoren entlohnt werden sollen.
Ja, und das war und ist nicht ganz unumstritten. Seit 2013 gibt es in Deutschland ein Gesetz, das das Leistungsschutzrecht regelt. Und nun nimmt man sich auch auf europäischer Ebene dem Thema an. Mit der neuen Urheberrechtsreform soll auch ein EU-Leistungsschutzrecht kommen.
Im zuständigen Rechtsausschuss ist genau das sehr umstritten. Deshalb haben die Abgeordneten dazu eine Studie in Auftrag gegeben mit der Frage, was bringt das eigentlich den Verlagen? Über den Inhalt der Studie und die Reaktion darauf im Rechtsausschuss sprechen wir nun mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Thomas Otto. Hallo.
Hi, hallo.
Wir kennen das Leistungsschutzrecht bereits aus Deutschland. Welchen Unterschied gibt es jetzt in der Gestaltung auf EU-Ebene?
Na, ich glaube, der Unterschied fängt schon mal damit an, was die Intention ist. In der Diskussion in Deutschland ging es ja vor allem darum, Google soll den Verlagen was abgeben von dem vielen, vielen Geld, was sie mit der Werbung verdienen, die sie neben den Suchergebnissen anzeigen. Da wollen die Verlage was von haben. Und als Günther Oettinger, damals noch Digitalkommissar, vor gut einem Jahr hier den EU-Entwurf für das Leistungsschutzrecht vorgelegt hat, da hat er argumentiert, wir wollen einfach eine wirtschaftliche Grundlage für die Verlage und für die Autoren schaffen und die Grundlage verbessern. Und die Verlage sollen es eben leichter haben, dafür dann Lizenzen zu vergeben und ihre Rechte eben auch für das Leistungsschutzrecht durchzusetzen. Und genau diese Frage stellt jetzt eben die Studie. Ja, was haben denn eigentlich Verlage und Autoren von so einem Leistungsschutzrecht? Da hat das EU-Parlament einerseits Lionel Bentley von der University of Cambridge und Martin Kretschmer von der Glasgow University beauftragt. Die haben zusammen dazu eine Studie gemacht.
Ja, und da hat man ja geschaut, wie das Leistungsschutzrecht in Deutschland und in Spanien in der Praxis umgesetzt wird. Zu welchem Ergebnis sind die Autoren der Studie gekommen?
Genau, in Deutschland haben wir seit 2013 das Leistungsschutzrecht. Da gibt es 200 Nachrichtenangebote, also im Grunde genommen Auftritte im Netz von Verlagen, die durch die VG Media als Verwertungsgesellschaft sich vertreten lassen und dafür das Leistungsschutzrecht dann entsprechend wahrnehmen wollen. Bisher sind 5 Lizenzen ausgestellt worden. Also 5-mal ist Inhalt darüber lizenziert worden. Viele Verlage haben eben Google von Anfang an kostenlos die Nutzung genehmigt, weil Google gesagt hat, naja, wenn ihr das nicht macht, dann nehmen wir euch einfach aus unserer Liste raus, dann taucht ihr bei uns nicht mehr auf, dann müssen wir auch nicht bezahlen. Unterm Strich ist in Deutschland bisher 715.000 Euro eingenommen worden mit dem Leistungsschutzrecht. Laut VG Media ist das Geld aber alles in den Rechtsstreit mit Google schon wieder investiert worden. Und ähnlich sieht es aus in Spanien. Dort ist es noch ein bisschen anders. Da können keine kostenlosen Lizenzen quasi verschenkt werden. Da ist das System verpflichtend, aber trotzdem funktioniert es nicht so, wie es soll. Da ist bisher erst eine einzige Lizenz vergeben worden.
Also sind die Redaktionen eher nicht zufrieden, so wie das Leistungsschutzrecht jetzt läuft?
Zumindest die Redaktionen, mit denen die beiden Wissenschaftler gesprochen haben. Sie haben sich 7 Zeitungsredaktionen aus Spanien und Deutschland rausgesucht und da mit den Chefredakteuren gesprochen. Und die sagen erstmal, die Werbekunden gehen zu den Digitalplattformen, die Umsätze und Gewinne gehen zurück. Und wenn wir uns jetzt das Leistungsschutzrecht ansehen, selbst wenn es so funktioniert, wie es sollte, da kämen vielleicht 10.000 Euro im Jahr am Ende bei uns, am untersten Ende an. Und das lohnt sich überhaupt nicht. Außerdem sehen sie die Gefahr, dass wenn sie selbst Inhalte verlinken, dass sie dann auch wiederum Leistungsschutzrecht zahlen müssen. In Deutschland geht man davon aus, 7 Worte, die man übernimmt, reichen schon, dass dann entsprechend der Verlag ein Anrecht hat. Und da reicht teilweise schon ein Link aus, weil der Link ja teilweise auch schon eine Überschrift enthält. Da könnten die Redaktionen selbst ganz schnell Leistungsschutzrecht zahlen müssen. Und dann sehen sie zusätzlich auch noch eine Gefahr für die Innovation, also für neue Modelle, für neue Geschäftsmodelle, die sich entwickeln können. Und deshalb fasst Michael Kretschmer auch das Fazit der Verlage zusammen. Sie wollen das Leistungsschutzrecht gar nicht.
The journalists and the innovative publishers do not want it. The lobby is dominated by a handful of big publishers.
Also, die Lobbyarbeit kommt von einer Handvoll großer Verlage, die vielen kleinen wollen das eigentlich gar nicht.
Ja, das EU-Parlament müsste jetzt ja auch zustimmen, wenn es denn ein Leistungsschutzrecht in der EU geben soll. Wie ist denn da der Stand der Diskussion?
Also das Ganze wird von verschiedenen Ausschüssen diskutiert. Im Grunde genommen ist der Rechtsausschuss federführend. Und diese ganzen Ausschüsse sind da alle sehr gespalten. Die einen sagen, nee, sollte gar nicht umgesetzt werden. Die anderen sagen, der Geltungsbereich sollte sogar noch erweitert werden. Im Rechtsausschuss ist das Ganze auch gespalten zwischen Konservativen und Liberalen, die eher dazu tendieren, und Sozialdemokraten, Grünen und Linken, die eher dagegen sind. Da hat man schon mehrmals die Abstimmung verschoben, weil man sich eben nicht einigen kann und will es jetzt das nächste Mal im Januar versuchen.
Wenn dann also die Abstimmung im Januar ist und die Abgeordneten dafür stimmen sollten, ist das damit dann also beschlossene Sache und das Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene wird kommen?
Also das Europäische Parlament entscheidet hier nicht allein. Am Ende müssen ja auch Kommission und Mitgliedstaaten zustimmen. Da muss man dann einen Kompromiss finden. Und man hört jetzt schon aus dem Rat, dass auch die Staaten dort in 2 Lager gespalten sind, pro und contra Leistungsschutzrecht. Also man kann noch gar nicht wirklich eine Prognose machen. Es zeichnet sich noch nicht wirklich ab, ob man sich am Ende dafür oder dagegen entscheiden wird.
Es bleibt also spannend. Vielen Dank an dieser Stelle, Thomas Otto. Wir werden die Entwicklung zum europäischen Leistungsschutzrecht bei Breitband natürlich weiter verfolgen.
Und so häufig und so lange, wie wir schon bei Breitband über das Leistungsschutzrecht gesprochen haben, da ziehen wir für heute jetzt auch wieder den Vorhang zu, und zwar mit Curtain.
Cette nuit où les étoiles sont tombées du ciel, c'était comme
un rêve.
Curtain Call heißt der Song. Von Pandres kommt er, stammt von seinem B-Tape Tales from the Cave und das Cover dazu zeigt ihn in einem offenbar selbstgefertigten Gemälde in besagter Produzentenhöhle. Ein dunkler Raum, er rauchend auf einem ranzigen Sessel sitzend, auf dem Schoß das Mischgerät, aus dem die Beats purzeln und um ihn herum Kinder, die ihm begeistert zuhören.
Ja, apropos Kids und Kinder, du kennst doch noch, also ich hoffe, du kennst den noch, diesen glibberigen Spielzeugschleim, den es in den 90ern überall zu kaufen gab.
Absolut.
Also, genau, für mich ist das so eine Kindheitserinnerung, Schleim in Töpfen, Schleim über den Stars von Nickelodeon und solchen Dingen.
Genau, wenn die ausgezeichnet worden sind, dann haben sie ja mal ordentlich Schleim über den Kopf bekommen. Ich mochte ja auch mal dieses Geräusch, ne, diese...
Genau, genau.
Ja, so macht vor allem
der Schleim angefasst. In den Töpfchen.
Ja, ja, genau. Und das, da habe ich natürlich auch sehr gerne mitgespielt.
Aber weißt du was, jetzt halte ich fest. Der Schleim ist nämlich zurück. Und zwar auf Instagram. Da ist alles voll mit Schleimvideos und der Schleim wabbelt jetzt sogar zurück in die analoge Welt.
Ja, und ich habe mir sagen lassen, neben uns gibt es noch weitere große Schleimfans hier bei Breitband. Nämlich auch zum Beispiel Bettina Conradi. Sie hat sich die Schleimgeschichte und den neuen Schleim genauer angeschaut und ist, wie sie nach ihrer Recherche zugeben muss, ein bisschen süchtig geworden.
Schleim oder Mucus, sagt das klinische Wörterbuch Pschyrembel, wird in den Schleimdrüsen produziert. Entsprechend kennt der Duden auch variantenreiche Synonyme für Schleim, wie Auswurf, Rotz, Grütze, Sputum, Kodder, Mucus oder Sekret. Alle haben gemeinsam etwas ziemlich Körperliches auszudrücken, das wohl bei den allermeisten eher Ekel als Begeisterung hervorruft. Und Assoziationen von wabernder, klebriger Masse an, wahlweise Nasen, Häuten oder Schneckengetier. Auf diese Konnotation setzte wohl auch vor knapp 60 Jahren der Film The Blob. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor. Geschlüpft aus einem Mini-Meteoriten, wächst der Blobschleim riesengroß an und bedroht die Menschheit. Nur mit Kälte ist er zu stoppen. Mitte der 70er Jahre kommt Schleim als Spielzeug in den Handel. Das ist im Juni 78 auch dem Spiegel einen Abschnitt wert.
Kleine Kinder manschen damit herum. Größere erschrecken mit ihm ihre Eltern. Erwachsene schätzen es als Horrorgag. Es sieht so schön scheußlich aus, wie frisch aus der Nase.
Auch im Theater wird auf Schleim gesetzt. Peter Zadek inszeniert im gleichen Jahr Shakespeares Wintermärchen in einem 1,5 Tonnen Schleimbühnenbild. Bei den Ghostbusters bleibt Schleim auch in den 80er Jahren ekel konnotiert.
He slimed me.
That's great! Actual physical contact! Can you move?
Ray, Ray, come in please.
I feel so funky.
Spengler, I'm with Venkman. You got slime!
That's great, Ray. Save some for me.
In den 90er Jahren erlebt der oft grün oder gelb leuchtende Ekelschleim ein Revival in unterschiedlichsten Formen. Danach wird es etwas stiller um den Schleim, auch wenn er sicher in den Nischen von Spielwarenläden weiter existiert. 2016 kommt der Schleim dann zurück. In Thailand startet er, über Instagram-Videos wandert er. Aber dieser Schleim ist anders. An vielen Stellen durchaus ästhetisch, selten glibberig, eher knetmassig-teigig, jedenfalls von sehr viel festerer Konsistenz als sein ekliger Verwandter.
So, Instagram. Krass, das sind bald 6 Millionen Beiträge zum Hashtag Slime. Red Slime. Das hier, das ist so schön rosa.
In den Videos sieht man manchmal ganze Menschen, meist Teenagerinnen, oft jedoch nur Hände, die in eine mit Slime gefüllte Schüssel pieken, die Masse herausnehmen, sie kneten, auseinanderziehen oder verstreichen. Die Slime-Welle schwappt weiter in große Teile der Welt und erreichte nach den USA in diesem Jahr auch Deutschland.
Das Geräusch finde ich jetzt nicht so aufregend, aber das sieht so gut aus. Ich kann überhaupt nicht weggucken.
Auch die Ästhetisierung des Schleims ging voran. Zu sehen an der Benennung der Schleime, cleaner Bildästhetik und Duftversprechen. In der Instagram-Welt ist sogar Schleim schön. Künstlich, appetitlich und irgendwie entkörperlicht. Nicht nur Namen wie Lemon Custard Slime, Red Velvet Buttercream oder Fruity Slush Slime legen große Appetitlichkeit nahe. Auch die in den Videos vorgeführte Konsistenz erinnert oftmals an einen nicht enden wollenden Strom von Softeis, Karamell oder Kaugummi.
Irgendwie gefällt mir das, auch wenn es eigentlich total bescheuert ist. Wenn ich mir das angucke, habe ich fast das Gefühl, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Und es fühlt sich irgendwie gut an.
Die Zutaten der Slimes sind alles andere als magenverträglich. Klebstoff, Waschmittel, Farbe, Kontaktlinsenmittel und vielleicht Zusätze wie Styroporkügelchen oder Glitzer sind die wenig delikaten Zutaten hinter den Glamour-Slimes. Viele wollen den Schleim offenbar nicht nur digital vor Augen haben. Wird so manchem doch visuell eine Haptik präsentiert, die zu fühlen er sich wünscht. Alles fließt, nichts klebt. Das Schleimgeschäft boomt, besonders in den USA. Das weiß auch Teenagerin Theresa aus Texas, die mit ihrem Account Red Slime bei Instagram 1 Million Follower hat. Über ihre eigene Homepage vertreibt sie Slimes, die sich immer innerhalb weniger Stunden ausverkaufen. Dem Time Magazine verriet sie, monatlich um die $3,000 umzusetzen. Theresa ist nicht die Einzige. Nebenjobs wie Babysitten oder Nachhilfe geben waren wohl gestern.
Das ist irgendwie was zum Hirn ausschalten. Zum Hirn ausschalten und einfach hingucken.
In den Tags deutet sich ein Andocken des Slime-Trends an das neurologische ASMR-Phänomen an. ASMR steht für Autonomous Sensory Meridian Response, ist bisher wenig erforscht und in der Wissenschaft umstritten. Eine große Fangemeinde, besonders im Internet, die ein Kribbelgefühl an Kopf, Hals oder Wirbelsäule ausgelöst durch Trigger wie zarte Geräusche oder Aufmerksamkeit verspüren will, setzt da gewissermaßen ein empirisches Gegengewicht. Allerdings sprechen Slime-Videos nicht automatisch dieselbe Gruppe an wie ASMR-Videos. Übrigens, eine der schlimmsten Beleidigungen in der Kommentarspalte für Schleimer bei Instagram scheint der Vergleich mit dem Produkt eines großen Kneteherstellers für Kinder zu sein. Darüber entzünden sich mitunter die Gemüter. Irgendwie scheinen also miese Hate-Speeches die Instagram-Slime-Welt noch nicht erreicht zu haben. Die Welt des schönen Schleims ist noch in Ordnung.
Ah, ist das schön, ja. Also Bettina Conradi liebt Schleim, findet ihn großartig. Aber es gibt ja auch so ganz viele unterschiedliche Arten von Schleim. Mhm. Es gibt so den fluffigen Schleim, dann eher so den festeren, dann so den richtig glitschigen. Also ne, die Bandbreite ist groß.
Tim, den Feenschleim, so kann man das genau. Auch, der eben schön glitzert vor sich hin und sowas. Ne?
Was ist für dich der perfekte Schleim und wie muss der sich anfühlen?
Also für mich darf er auf jeden Fall nicht wie eine Körperabsonderung aussehen, sondern muss schon sowas bisschen teilen. Haben, sowas Appetitliches, sowas Fluffiges, wo man auch gerne am liebsten reinbeißen möchte, wo man mal so einen Löffel nehmen möchte. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe mich jetzt bis zu diesem Moment nicht sehr mit Schleim auseinandergesetzt, aber habe natürlich jetzt auch die Zeit genutzt, mir nochmal einige Bilder da anzugucken, was da so bei Instagram passiert, schleimtechnisch. Und ich muss sagen, das sieht teilweise echt verdammt appetitlich aus, oder?
Also ich finde das gar nicht so appetitlich, muss ich gestehen.
Okay.
Es ist eher so, dass ich vielleicht auch so ein bisschen Abneigung gegen diesen Schleim habe, aber gleichzeitig auch so eine Anziehung, wie das ja häufig so ist. Ne? Man, so ein bisschen wie so ein Unfall, man kann nicht weggucken, aber irgendwie, naja. Und so ist das mit dem Schleim auch. Und ich finde den besonders gut, wenn er ganz besonders so klebrig ist und eklig eben aussieht. Eher so wie dieser Nickelodeon-Schleim, dieser grüne
also dieser,
Schleim.
Doch dieser.
Genau. Mit dem man dann die Stars übergossen hat. Das ist genau mein Ding. Das ist sozusagen mein Schleim.
Okay, dann haben wir das endlich auch mal hier ins Radio gestellt und festgehalten. Aber auf jeden Fall würde ich den Schleim selbst herstellen, denn für dieses bisschen Glibber da bis zu 10 Euro auszugeben, so viel wollen nämlich die professionellen Schleimhersteller da teilweise haben, das finde ich dann doch ein bisschen doll. Aber es gibt ja im Netz jetzt auch jede Menge Do-it-yourself-Anleitungen und hey, wir haben Advent, oder? Statt Plätzchen backen können wir ja mal ein bisschen Schleim anrühren dieses Wochenende.
Aber damit kannst du dann direkt sogar anfangen, denn die Schleimproduktion kann losgehen. Breitband ist nämlich für heute am Ende angekommen.
Ja, gleich kommen hier die Nachrichten und danach das Theatermagazin Rang 1. Und da geht es heute um das Literaturmagazin Still. Da wurden neue Theatertexte veröffentlicht.
Und wir schleimen uns jetzt davon mit einer Netzmusik, einer letzten von Sauri aus Taiwan und dem Stück Midnight.
Ja, und vielleicht versuchen wir jetzt die Verabschiedung auch noch ein bisschen schleimig, oder? Deshalb, wir wünschen ein wirklich wunderschönes Wochenende. Ja.
Tschüss, liebe Hörer.
Ja, und vor allen Dingen schöne Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle. Ja. Alles Gute. Tschüss. Toi, toi, toi.